So, jetzt müssen wir mal so tun, als ob wir hier Touristen sind. Das heißt, wir fotografieren eigentlich in die gänzlich andere Richtung. Tun dann ein bisschen so, als ob wir hier Sehenswürdigkeiten, alte Fachwerkhäuser fotografieren. Und dann werden wir die dementsprechenden Aufnahmen machen.
Die Problemlöser. Deutsche Wirtschaftsagenten im Einsatz. Eine Reportage von Axel Schröder und Jörg Heuer.
Nichts bewegt sich hinter den weißen Gardinen der kleinen Erfurter Stadtvilla. Es ist Mittwoch, 11 Uhr morgens. Frank Heide stützt mit der linken Hand sein Kameraobjektiv, drückt den Auslöser, schwenkt zum Zielobjekt, drückt wieder ab. Ganz in Schwarz ist Heide unterwegs, wie immer. Drei Tage Bart, sehr kurz rasierter Schädel, durchtrainiert. In der Auffahrt zur Villa parkt ein dunkelblauer Geländewagen, daneben ein roter Spider.
Da stehen noch ein paar PKWs direkt am Gebäude, die vielleicht möglicherweise zum Gebäude gehören. Die fotografieren wir gleich mit.
Eine dunkelgrüne Buchsbaumhecke säumt die weißgetünchte Villa. Die gehört angeblich Zielperson K. Frank Heide und sein Mitarbeiter Hartmut Ballner sollen herausfinden, in welchen Verhältnissen K. lebt. Sie sollen den Firmensitz auskundschaften, das persönliche Umfeld checken. Auftraggeber ist ein Frankfurter Unternehmensberater. Bei ihm will K. demnächst als Teilhaber einsteigen.
Hartmut, geh du mal dahin, guckst dir mal die Klingelschilder dort an.
Ja, alles klar.
Im Zweifelsfall, wenn jemand vor der Tür steht oder so, fragst du einfach mal nach dem Weg. Ich mache in der Zwischenzeit ein paar Fotos. Einfach ein bisschen ablenken.
Zu 95,
genau. Guck mal aufs Klingelschild.
Tatsächlich, auf dem Klingelschild steht Kars Name. Niemand bemerkt Heide und den etwas übergewichtigen Ballner, nur der Hund auf dem Nachbargrundstück schlägt Alarm. 5 Minuten später schlendern sie die Straße hinunter, biegen um 2 Ecken, steigen in Heides anthrazitgrauen BMW. Immer dabei, Spurensicherungskoffer und Sturmgepäck. Waffe, Stahlhelm, Nachtsichtgerät, Handschellen, Pfefferspray und schusssichere Weste. Heide leitet die Frankfurter Firma Manager SOS und übernimmt Aufträge, in denen es vor allem um eines geht, Diskretion. Das ist diesmal nicht anders. Heides Auftraggeber, der Frankfurter Unternehmensberater, hat Angst vor seinem neuen Teilhaber, vermutet Verbindungen des Neuen zur Scientology.
Möglicherweise kommt in Frage tatsächlich eine Sektenverbindung. Und da müssen wir jetzt noch ein System finden, wie wir die Risiken minimieren können und wie wir einfach gewährleisten können, dass unser Auftraggeber diskret und still und heimlich aus dieser doch sehr angespannten Situation wieder herauskommt.
Hartmut Ballner ist Ex-Zollfahnder und Ballner nicht sein richtiger Name.
Ja, also ich denke, das muss doch ein leichtes sein, ganz einfach den neuen Mann zu durchleuchten. Gerade in der Branche, das geht los mit dem Studium, da kann man anfangen. Irgendwie was ist da.
Heide lenkt seinen Wagen auf den Autobahnzubringer. Den nächsten Termin hat er in Berlin. Ein deutscher Geschäftsmann aus der Hauptstadt ist in Hongkong verschwunden. Heide soll ihn aufspüren. Fast 20 Jahre schon arbeitet er als Problemlöser in der Wirtschaft. Auf der ganzen Welt, 300 Tage pro Jahr, mit solider Ausbildung und viel Erfahrung. Anfang der 80er Jahre besucht er die Einzelkämpferschule des israelischen Militärs. Er arbeitet als Spezialagent für besondere Aufgaben im Nahen Osten und in der Deutschen Demokratischen Republik. 178 Menschen mit jüdischem Hintergrund schleust er aus der DDR als Mitglied eines Geheimkommandos im Auftrag der israelischen Regierung. Nach dem Mauerfall macht er sich selbstständig und kämpft heute unter anderem gegen den Sekteneinfluss auf Wirtschaftsunternehmen.
Das heißt, die Firma wird entweder durch eine Rufmordkampagne in den Keller gefahren, Management zum Teil denunziert, zum Teil bedroht, etc. pp., die ganze Palette. Sinn und Zweck ist hinterher ein billiger Aufkauf dieser Firma und natürlich auch gemäß Hubbard, zum Beispiel bei Scientology, seine Lehren dort weiter verbreiten zu können.
Und den eigenen Machtbereich weiter auszubauen. Heides Blick wechselt zwischen Innen- und Außenspiegel, ersetzt den Blinker, tritt aufs Gas und überholt seinen Vordermann. noch 2 Stunden Fahrzeit nach Berlin. Ortswechsel. Ein Hotelzimmer in Hamburg, 18. Stock. Blick über die Außenalster, kleine Segelboote in der Ferne. Klaus Leiner trägt wie sein Kollege Heide schwarze Hose und schwarzes Sweatshirt. Ein sportlicher, unauffälliger Typ, weißgraue Haare, randlose Brille. Er öffnet seine kleine Nylontasche, greift sich ein handyähnliches Gerät und schraubt eine flache, dreieckige Antenne daran. Leiner ist auf Wanzenjagd.
Dieses kleine Gerät hier, das ist ein Gerät, was ich in der Tasche tragen kann. Das zeigt nur grundsätzlich an, ob ein sendendes Gerät in der Nähe ist. Der Summer ist dafür da, dass ich es in der Tasche tragen kann und während einer Konferenz bemerke, dass ein Sender im Raum ist.
Wer das Hotelzimmer anmietet und wer ihn mit der Entwanzung beauftragt hat, dazu macht der Sicherheitsexperte keine Angaben. Am Ende findet Leiner weder Kameras noch Wanzen im Hotelzimmer. Der 59-jährige Leiner packt seine Geräte wieder ein, fährt mit dem Fahrstuhl nach unten, bestellt Cappuccino im kleinen Straßencafé. Sein Handwerk gelernt hat er beim BND oder beim militärischen Abschirmdienst MAD. Wo genau, will der braungebrannte Sicherheitsmann nicht sagen.
Ich selbst war 17 Jahre in einem westdeutschen geheimen Nachrichtendienst und bin dort extrem gut ausgebildet worden über viele Jahre hinweg und bin dann von dort aus nach 17 Jahren in die private Wirtschaft gegangen, war 2 Jahre lang bei der Controlist in London, Direktor für Deutschland, Österreich und Schweiz und habe mich dann selbstständig gemacht und bin jetzt seit fast 18 Jahren selbstständig.
Leiner lehnt sich im Korbstuhl zurück. Er berät Firmen bei Produkterpressungen, fahndet nach undichten Stellen in Management-Etagen, wehrt Sabotage und Industriespionage ab und hilft in Kidnapping-Fällen. Ein Krisenmanager. Klaus Leiner wirkt fast zufrieden, dass er mit Control Risks schon lange nichts mehr zu tun hat. Die Londoner Firma und die Berliner Network werden immer wieder im Zusammenhang mit dem Telekom-Skandal genannt. Sie sollen die Spähattacken auf Bank- und Telefondaten und die Bewegungsprofile erdacht und durchgeführt haben. Und in Leiners Augen ist diese Art, nach indiskreten Quellen zu suchen, stümperhaft.
Ich bin schon der Meinung, dass es elegante und intelligente Methoden gibt, um das abzustellen, schwerer zu machen und auch am Ende des Tages die Schuldigen zu überführen. Das geht schon. Man muss da nicht mit solchen irrsinnigen Methoden dran gehen. Und man sieht ja auch, was daraus wird. Die Telekom hat jedenfalls, was diese Sache angeht, da keinen besonders guten Dienst erwiesen bekommen.
Leiner schaut nach unten, schüttelt den Kopf. Telefonverbindungsdaten und Bewegungsprofile belegen nur, dass es Kontakte gibt, aber es bleibt im Dunkeln, worum es geht. Und genauso nutzlos, so Leiner, ist das Ausspähen von Kontobewegungen der Verdächtigen.
Aber wir wissen ja doch nun auch aus den zahlreichen Ermittlungen im Bereich der Korruption, dass da keine Gelder 1:1 von einem Konto aufs andere geschoben werden. Das ist das dummes Zeug. Also wer damit hausieren geht, dass er sowas kann und das nachvollziehen kann, gehört in meinen Augen ganz unten in die Rangfolge derjenigen, die sowas aufklären sollen.
Im Fall Telekom hätte Leiner gezielte Falschinformationen eingesetzt, sie an Einzelpersonen aus Vorstand und Aufsichtsrat gestreut und dann darauf gewartet, welche Zeitung, welche Redaktion sie druckt oder sendet. Das ist ganz legal, betont Klaus Leiner.
Nochmal ganz dezidiert, das Unternehmen, jedes Unternehmen, jede Aktiengesellschaft, jedes Unternehmen hat die Verpflichtung, aus dem Vorstand heraus, aus den Aufsichtsräten heraus, das Unternehmen von Schaden freizuhalten. Und zum Schaden gehört auch, wenn Indiskretionen begangen werden.
Leiner zuckt mit den Schultern, tippt mit dem Zeigefinger auf seine Armbanduhr, hat es eilig. In 20 Minuten trifft er sich mit einem Informanten irgendwo in Hamburg unter 4 Augen. Auf dem Weg zur Tiefgarage nennt er Zahlen zum deutschen Sicherheitsbusiness. 2000 Detekteien gibt es bundesweit, aber die meisten Kollegen träumen von unseren Tagessätzen, sagt Klaus Leiner. Von immerhin 2.500 Euro pro Tag, die vielleicht ein gutes Dutzend Ermittler aus der ersten Liga verdient. Unten in der Garage verabschiedet sich Klaus Leiner, entriegelt per Funk seinen Wagen. Wirtschaftsagenten wie Leiner und Heide greifen bei ihren Einsätzen auf weit verzweigte Netzwerke zurück. Auf ehemalige Geheimdienstler, ausgeschiedene BKA- und LKA-Beamte, auf Juristen und Forensiker, IT-Spezialisten und Hacker. Und auf Techniker, die maßgeschneiderte Wanzen, Minikameras und Einbruchwerkzeuge verkaufen. Zum Beispiel 5 Autominuten entfernt, in Hamburg Hohe Luftchaussee. Auf der Glasfront des kleinen Ladens kleben dicke weiße Plastikbuchstaben. Aufsperrwerkzeuge, Audio- und Videoüberwachung, Spezialanfertigungen und Spionageabwehr. Der Spy-Shop von Mahmoud Abu-Shanab.
Ich würde mich als Koordinator bezeichnen, in einem Netzwerk von Spezialisten im Bereich der Überwachungstechnik, Sicherheitstechnik. Experte im Bereich der Aufsperrtechnik, das ist so im Grunde genommen mein Job. Alter 40 Jahre alt, Herkunft, ich bin in Deutschland geboren, meine Eltern sind Palästinenser und jordanische Staatsbürger.
Mahmoud Abu-Shanab besitzt 2 Pässe. Breite Schultern, schmale Hüften, wache, dunkle Augen. Vorn im schmucklosen Laden stehen Glasvitrinen mit der Produktpalette. Wanzen, Sender, Stethoskopkameras und Dietriche.
Wir haben hier verschiedene andere kleine Spielsachen auch noch drin. Unter anderem ist hier unten unser Elektropick New Generation, das beste beschädigungsfreie Öffnungswerkzeug im Bereich von den Elektropicks. Kuschelige 400 Euro.
Gegen Vorlage von Gewerbeschein und Personalausweis kann jeder das handliche, batteriebetriebene Werkzeug kaufen, erklärt Abu-Shanab. Um Missbrauch vorzubeugen, registriert er alle Geräte, aber ausschließen kann er die ungesetzliche Benutzung natürlich nicht. Der Händler winkt und bittet in den hinteren Ladenteil, in die Werkstatt. Offene Kartons stehen herum, randvoll mit Kabelsalat, Platinen und Lötkolben. Eingespannt in den Schraubstock ist ein Sicherheitsschloss. Abu-Shanab hält den Elektropick in der einen, einen dünnen Stahlhaken in der anderen Hand.
Ich führe das also hier nochmal ein, das Werkzeug, halte es hier hinten fest. So, und jetzt ist es geöffnet.
Was Türöffnungsprofi Abu-Shanab alles kann, hat sich herumgesprochen. Geheimdienste, BKA und LKA nehmen seine Dienste in Anspruch. Rund 200 Mal pro Jahr rückt er aus und knackt Schlösser im Staatsauftrag. Entweder um deren Sicherheit zu testen oder aber im Einsatz gegen Verdächtige.
Ich sage jetzt mal, nicht unbedingt das Bauernopfer, aber wir sind die Ersten, die an der Tür sind. So, die stehen hinten tatsächlich ab und zu mal mit gezogener Pistole. Und aber deswegen öffne ich auch nicht die Tür. Ich entriegel den Zylinder, aber öffne nicht die Tür.
Mahmoud Abu-Shanab presst die Lippen zusammen, nickt kurz. Er führt winzige Kameras mit Quadratmillimeter Linsen vor, zeigt streichholzgroße Wanzen. Und zum Schluss erklärt er das Handy-Satisfaction-Paket, das vor allem misstrauische Ehegatten bei ihm ordern.
In der Regel kommen die Leute zu uns und wollen das sozusagen das Satisfaction-Paket, sagen, meine Frau hätte gerne dieses neue Handy und ich hätte gerne das neue Spielzeug dort integriert. Ich sehe, mit wem du telefonierst. Ich sehe, wer dich anruft. Ich kann dich lokalisieren und dann kann ich in den Raum reinhören. Unter 500 Euro. Und dann wird es ausgeliefert.
An Privatleute und Hausverwaltungen verkauft er nur wenig. Gut verdient er an Geschäften mit Geheimdiensten und Detekteien rund um den Globus und mit eigenen Ermittlungen.
Also wir haben jetzt einen Fall, das ist ich, da geht es um Mobbing und da sollen Fotos von einer Privatperson liegen. Können natürlich gemacht werden, um sie zu identifizieren. Also man muss eben halt aufpassen, dass man mit diesen Gesetzen harmoniert. Das interessiert mich irgendein Auftrag, wenn ich irgendwelche strafrechtlichen Probleme dann bekomme. Man muss sich schon aus dem Fenster hängen, das ist natürlich auch irgendwie richtig. Aber man darf nicht fallen. Ja, ich nenne das immer Gummiparagraphen.
Und mehr möchte Mahmoud Abu-Shanab nicht erzählen über die Grauzonen, in denen er und seine Kollegen sich oft bewegen. 18 Uhr ist es, Abu-Shanab schließt seinen Laden, dreht den Schlüssel im Spezialschloss. Abends in Berlin. Frank Heide und Mitarbeiter Ballner parken im Stadtteil Wedding vor einem Eckrestaurant, dem Balkangrill. Hier will Heide Neues über den nächsten Auftrag erfahren. Angeheuert hat ihn eine ältere Dame. Sie vermisst ihren Sohn. Der 38-Jährige ist Geschäftsführer einer Elektronikfirma in Hongkong. Seit Tagen gibt es kein Lebenszeichen von ihm.
Hat er sich irgendwie dazu geäußert, dass er bedroht wird oder so?
Ja, auf jeden Fall in dieser Richtung. Bloß er konnte nicht darüber reden. Ich weiß nicht, ob er nicht alleine war. Denn er, auch als er mit meiner Schwiegertochter sprach, konnte er da nicht frei reden.
Katharina Paulsen ist 61, hat graues, kurzes Haar. Ihren wahren Namen möchte sie nicht verraten. Zusammen mit Ballner und Heide sitzt sie etwas abseits, gepunktetes Kleid, goldene, mit Brillanten besetzte Ringe. Sie ist aufgeregt, trinkt Alsterwasser und wischt sich eine Träne von der Wange. Heide macht sich Notizen in ein kleines schwarzes Büchlein.
Es muss irgendwas Ernsteres sein.
Er hat ja schon mal eine Bedrohung gehabt und vielleicht hat er wieder dasselbe Problem, dass er sich mit irgendwelchen Mächten angelegt hat.
War so undurchsichtig.
Katharina Paulsen faltet die Hände auf der weißen Tischdecke, schaut ratsuchend rüber, erst zu Ballner, der still zuhört, dann zu Heide. Der schaut auf die Uhr und macht sein Angebot.
Also ich habe mir das jetzt mal so vorgestellt. Ich habe jetzt erstmal ein Fünferteam losgeschickt. Dieses Fünferteam wird ganz einfach momentan das Vorfeldchecking machen, wird observieren, wird eventuell auch eine Handyordnung durchführen, dass wir einfach mal Überblick haben, ob das Handy überhaupt noch läuft. Wenn ja, wo?
Das wirklich dringend machen, dass wir wissen, was da los ist, weil wir sind ja schon völlig entnervt.
7:50, das heißt, mit Ihrem Einverständnis gehe ich jetzt gleich raus, telefoniere mit meinen Leuten und gebe ab sofort den Einsatzbefehl.
Ja, das wäre mir wirklich lieb, also uns.
Katharina Paulsen steht am Tisch, Hartmut Ballner hilft ihr in den Mantel. Zum Abschied reicht sie Heide beide Hände und bedankt sich, wünscht viel Erfolg in Hongkong und der routinierte Macher Heide wirkt plötzlich fast schüchtern. Der Fahnder steht auf, greift schon im Hinausgehen sein Handy, tippt die Nummer ein. Draußen vor dem Balkangrill fließt der Abendverkehr. Es dämmert.
Yeah, Frank here. Hi, how are you? Okay, 5 persons now and handy ort. I'm coming in 48 hours. Yeah, I booked the next flight. Okay.
5 Minuten später sitzt er wieder hinterm Steuer, unterwegs zum letzten Termin des Tages ins Berliner Umland. Besuch bei einem Kollegen von Mahmoud Abu Shanab. Wie er heißt, verrät er nicht. Wer möchte, sagt er und lacht, darf ihn Mr. Q nennen.
So, ich verhalte mich streng konspirativ. Ich bin nicht so leicht zu finden, meine Daten sind nicht im Netz zu finden und der Kreis der Leute, die ich beliefere, ist ziemlich klein.
Die Spezialwerkstatt des geheimnisvollen Tüftlers liegt im Keller seines Hauses. Sehr aufgeräumt hängt Feinmechanikerwerkzeug an den Wänden, lagert in Schubladen. Mr. Q präsentiert seine kleinsten Wanzen, Ballner reckt den Hals, Frank Heide kreuzt die Hände hinterm Rücken.
Das hier sind Bauteile, die ich verwende. Das ist die kleinste Bauform. Die kann man kaum sehen, sind kleiner als Mohnkörner. Und wenn ich die verarbeite, darf ich morgens auch keinen Kaffee trinken und kann ich die nicht platzieren.
Seine Besucher nicken anerkennend. Heide zeigt auf ein kleines Kabelknäuel in der Ecke, will wissen, was er vor sich hat.
Das ist eine Kamera, die hauptsächlich von Behörden verwendet wird. Die kann in eine Zigarettenschachtel gesteckt werden und man kann dann bei einem Straftäter die Örtlichkeit aufnehmen und die Kollegen draußen sehen, wie die Situation ist, ob sie eingreifen müssen.
Frank Heide lächelt beim Anblick der Geräte, ist begeistert.
Da brauchen wir eine Lösung dafür, ein qualitativ gutes Bild, das wir auch hinterher als Beweissicherung tatsächlich nehmen können, um meinetwegen darzulegen, warum wir jetzt den Zugriff gemacht haben.
Die meisten Geschäftsleute sind sich nicht darüber im Klaren.
Der Erfinder nickt. Die beiden Fachsimpeln über Reichweiten, Sendeleistungen und darüber, wie dick die Wände sein dürfen, durch die Abhören möglich ist. 1,5 Meter, behauptet Mr. Q und breitet die Arme aus. Frank Heide staunt. Zwar baut und verkauft der Tüftler Wanzen und winzige Kameras, aber, so betont er, nur an Behörden und hauptberufliche Detektive. Und trotzdem gruselt es ihn vor der heutigen Überwachungstechnik.
Als ich in der Schule 1984 von George Orwell gelesen habe, dachte ich, oh Gott, aber 1984, das ist ja noch weit hin. Und jetzt sind wir schon so viel weiter, wir haben hier den kompletten Überwachungsstaat. Aber wie gesagt, wenn jemand Schutz haben möchte, arbeite ich auch für den.
Frank Heide zieht ganz kurz eine Braue hoch, seine Augen wirken müde, sind gerändert. Um 10 Uhr verabschiedet Mr. Q seine Besucher, Telefonnummern werden ausgetauscht, ein erstes Geschäft ist angebahnt. Heide und Ballner sinken in die Autositze, machen sich auf die Suche nach einem Hotel. Zur gleichen Zeit ist auch Ex-Agent Klaus Leiner wieder unterwegs. Das Treffen mit dem Hamburger Informanten hat sich gelohnt. Leiner ist auf dem Heimweg, auf der fast leeren A7, zurück nach Frankfurt. Die Raststätte Göttingen liegt hinter ihm, die Lichter von Kassel tauchen auf. Zeit für ein Resümee der deutschen Sicherheitsdebatte um private Ermittler und ihre Verfehlungen.
Ja, ich sag mal, grundsätzlich gibt es Mittel und Wege für alles, um es rauszufinden. Also wenn Sie ein Geheimnis für sich behalten wollen, mit 3 Mann müssen Sie 2 erschießen.
Mindestens schief findet Leiner die Diskussion über den Telekom-Skandal, über Spionage und die Grauzonen des Wirtschaftskrieges. China und Russland gehen damit ganz anders um, betont Leiner.
Also da steht in den Gesetzen der jeweiligen Länder drin, dass Spionage eine Staatsangelegenheit ist und dass das Auswerten von Unterlagen der feindlichen Mächte und auch der Industrie nicht nur eine lässliche Sünde ist, sondern auch gezielt gemacht wird.
Und im Vergleich zu dem, was die asiatische oder russische Konkurrenz auf die Beine stellt, nimmt sich das deutsche Engagement recht harmlos aus.
Also ich sag mal, wir sind in einem Braunkohletageberg mit einer Handschaufel unterwegs. Die anderen fahren mit dem Bagger, mit Panzerketten.
Und deshalb laufen seine Geschäfte genauso gut wie die von Frank Heide. Beide bieten Schutz vor Spionage und beide scheuen auch die Grauzone nicht, in denen der Wirtschaftskrieg oft abläuft.
Wir sind keine Moralapostel, wir müssen uns nicht nach außen hin outen. Dementsprechend werden die Aufträge verdeckt erledigt, nach dem System. Wir tauchen auf, erledigen die Aufträge und tauchen genauso lautlos wieder ab.
Wie oft die beiden schon am Rande der Grauzone operiert haben oder darüber hinausgegangen sind, darüber schweigen sich die Wirtschaftsagenten eisern aus. Bisher zumindest haben sie keine Spuren hinterlassen.
Sie hörten die Problemlöser, deutsche Wirtschaftsagenten im Einsatz. Eine Reportage von Axel Schröder und Jörg Heuer.